Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier. Ja, und in dieser Folge machen wir uns gemeinsam mal auf zu einer kleinen Erkundungstour, und zwar durch den Dschungel der Digitalisierung. Ob Apps zur Zeiterfassung, 3D-Aufmaßsysteme, Planungs- und Zeichensoftware, digitale Bauakten oder KI-Assistenten in allen möglichen Bereichen, digitale Tools sind im Grunde ja ständig präsent und sie sind auch aus dem Arbeitsalltag in einer Tischlerei im Grunde nicht mehr wegzudenken. Doch bei der Fülle an Möglichkeiten und auch bei der Geschwindigkeit, in der ständig neue Dinge auf den Markt kommen, ist es nicht nur wahnsinnig schwierig, den Überblick zu behalten, sondern viele stellen sich auch die Frage, auf welche ja und wie viele digitale Züge muss ich eigentlich aufspringen, um den Anschluss nicht zu verlieren? Oder wäre hier und dort vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gelassenheit angesagt? Ja, oder noch ganz anders formuliert, kann man auch fragen, wie viel Digitalisierung braucht das Tischlerhandwerk eigentlich? Und genau dieser Frage möchten wir heute mit unserem Gast auf den Grund gehen. Er ist Tischlermeister, Handwerks- und Produktdesigner sowie derzeit Berater für Innovation und Technologie mit dem Schwerpunkt Digitalisierung an der Handwerkskammer Aachen. Und ich sage herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt, Marc Schnitzler.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, Marc, du hast nach deiner Tischlerausbildung weitergelernt an der Akademie für Handwerksdesign Gut Rosenberg in Aachen, hast deinen Meistertitel gemacht, warst mit einem eigenen Betrieb selbstständig, bist dann später als Dozent nach Gut Rosenberg zurückgekehrt. Wann hat sich in dieser Zeit dein Faible für digitale Themen entwickelt?
Tja, da muss ich leider ein Stück weiter zurückrudern. Das lag viel weiter vorher. Also, ja, das war eigentlich in meine Kindheitsbilder zurück. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur und hat eigentlich, seitdem ich denken kann, große Werkzeugmaschinen aus dem Metallbereich auf CNC-Technik und Steuerung umgebaut. Das heißt, so erste Fotos von mir, wo ich gut geradeaus laufen und denken kann, sind auf der Hannover Messe neben großen Pick-and-Place-Robotern, die Metallteile auf Maschinen stücken. Das heißt, CAD/CAM ist für mich ein Kindheitsbegriff und parallel dazu haben wir uns mit eigenen Händen ein Haus gebaut. Und seitdem reden wir schon eigentlich immer über die Frage, wie man handwerkliche Tätigkeiten mit digitaler Technik verbinden kann. Und das hat sich eigentlich als Denke irgendwie nie abgelöst. Und das habe ich eigentlich in die Lehre des Tischlerhandwerks dann mitgenommen, die Frage immer weitergestellt.
Und was fasziniert dich so an der Digitalisierung und eben auch an dieser Verbindung zum Handwerk?
Es ist eigentlich dieses Zweiteilige. Also mich fasziniert am Handwerk natürlich, dass man selbstkräftig Dinge machen kann und das ist herzlich analog. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Werte, den Handwerk kann. Und gleichzeitig interessiert mich halt, wie man das maximal unterstützen kann, ohne dass dieser Wert verloren geht. Und diese Gratwanderung, das ist eigentlich das Spannende, dass man die Technologie nur da einsetzt, wo sie wirklich nützt, aber diesen Wert des Selbermachens, also als Gefühl, einfach behält. Und das Ganze natürlich nicht nur, das ist ja so eine sehr persönliche Perspektive, sondern wie man das in Unternehmen übertragen kann. Das ist eigentlich mein Hauptthema, was mich bewegt.
Ja, und das ist auch so ein bisschen ja der Kern, worum es heute gehen soll. Also wie viel Digitalisierung oder wie viele digitale Tools braucht das Handwerk eigentlich? Ich hatte das gerade schon gesagt, die Fülle an digitalen Tools für Betriebe ist gigantisch. Und die wächst auch täglich weiter, kann man ja sagen. Wie kann es da gelingen oder wie gelingt es, da den Überblick zu behalten?
Da muss ich weit ausholen. Also ich glaube, dass das aus der einzelnen Betriebsperspektive, wie du es eben schon richtig gesagt hast, gar nicht so einfach ist, weil die Menge einfach immens ist. Es gibt, glaube ich, eine grundsätzliche Sache, die man entwickeln muss und das ist einfach eine Offenheit dafür. Also man muss sich für die Dinge interessieren, so komplex sie auch sind. Das heißt aber noch nicht, dass man als Betriebsinhaber oder als Mitarbeiter in einem Betrieb alles ausprobieren muss. Und da kommt der zweite Teil meiner Antwort. Ich glaube, da sitzt die Rolle der Verbände, Zusammenschlüsse, egal ob die Innung, Fachverband, Kammer heißen. Also es gibt Bündelungen, die die Chance haben, mit den Mitteln, die man denen anvertraut hat, sich für diese Sachen zu interessieren. Das ist zum Teil noch neu, aber ich glaube, da kann man diese Fragen abgeben und die können da zentral gesammelt beantwortet werden und das Wissen, was da erarbeitet wurde, kann dann wiederum an die Betriebe zurückgespielt werden. Und das sehe ich als eine der Art und Weisen, wie man der Sache Herr werden kann. Also man sucht sich in einem Zusammenschluss und nichts anderes ist eine Innung aus der Historie raus, einen Kreis, in dem man das zusammen erarbeitet, aber so, dass nicht jeder Einzelne daran arbeiten muss, weil die Ressourcen haben wir nicht in den Betrieben.
Ja, und auch, wie schon gesagt, den Überblick zu behalten, wird ja immer schwieriger.
Genau. Also am Ende ist es immer so, es gibt eine Welt der Hersteller von digitalen Produkten, die versprechen das Blaue vom Himmel. Ganz viele sind da auch ein bisschen in der Nähe, aber ganz viele erzählen natürlich die Geschichte des Kollegen. Und das überfordert natürlich massiv im Alltag. Also die Frage, lohnt sich das, das in meinen Prozess einzubauen? Und die Fragen, die gilt es natürlich übergeordnet erstmal vorzusortieren. Ich glaube nicht, dass man in einem Verband, in einer Organisation, die auf jeden Betrieb einzeln runtermünzen kann, sodass es für jeden passt. Mhm. Aber wir können schon mal eine große Selektion einfach treffen.
Diese Fülle an Möglichkeiten kann ja zwei Effekte haben. Entweder fühlt man sich überfordert und entwickelt ja so ein bisschen eine Abwehrhaltung gegenüber der ganzen Digitalisierung, oder man versucht eben auf der anderen Seite, vielleicht aus Angst auch den Anschluss zu verpassen, möglichst viele Digitalisierungsbausteine im Betrieb einzubauen. Irgendwie wird das schon helfen und alles, was man so ins Blickfeld bekommt, nutzt man dann auch. Beides sind wahrscheinlich nicht die optimalen Herangehensweisen. Wie sollte man eben als Betriebsinhaber oder Betriebsinhaberin oder Verantwortlicher für den Bereich Digitalisierung sich diesem Thema idealerweise nähern?
Also ganz viele Schritte vor Werkzeugen, und ich mache da eigentlich keinen Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Werkzeug, sitzt erstmal die Frage des Prozesses. Wie machen wir das? Und Prozess klingt erstmal auch schon mal sehr digital, weil das oft so bespielt wird, aber es ist eine herzlich analoge Frage. Also welchen Schritt machen wir nach dem nächsten? Und die Grundvoraussetzung ist, dass das einmal objektiv besprochen wird in dem Betrieb und auch klar ist, wer macht was, wann, warum. Und wenn das dasteht und gut in Reihenfolge geschaltet ist, ich sag mal, das ist der Anfang von Effizienz, dann kann man sich überhaupt erst angucken, wo könnte man da ein digitales Tool andocken, was einen Teilprozess beschleunigt. Und da sehe ich die Hauptaufgabe drin, dass man sich erstmal klar macht, welche Prozesse laufen bei uns ab. Weil in den meisten Betrieben, und da muss man die Leute total entlasten, das ist im Endeffekt ein strukturelles Problem, sitzt das Wissen immer in einzelnen Köpfen. Mhm. Also wir stellen Leute so ein. Es gibt diesen Gesellenstand, den Meisterstand, und das sieht aus wie eine Wissenskurve. Also wenn wir jemanden wollen, der im Betrieb viel Gutes anrichtet, stellen wir einen Meister ein. Wenn ich nur so ein bisschen was, dann gucken wir halt, ob das ja ein frischer Geselle ist oder so, so ein Geselle. Und auf die Art und Weise kommen natürlich immer Inselwissen in Betriebe, und so sind Betriebe auch strukturiert. Und wenn man jetzt größere Betriebe hat, die, sagen wir mal, viel montieren, dann gibt es da vielleicht 10 Truppen und die haben 10 verschiedene Prozesse, um das gleiche Bauteil einzusetzen. Das ist natürlich Gift, da kann man eigentlich gar kein digitales Werkzeug ansetzen. Mhm. Das heißt, wir müssten dann kleinsten gemeinsamen Nenner finden, also eine Art Standardprozess, der das vereint, was all diese verschiedenen Projekte trotzdem einheitlich machen. Weil unabhängig davon, dass eine Küche vielleicht beim Kunden ganz anders aussieht, das hat keine Auswirkungen darauf, wo man das Paket Schrauben zu welchem Zeitpunkt bestellt. Das ist alles identisch. Und wenn man das isoliert hat und hat dann diesen Standardprozess, dann kann man erst digitale Werkzeuge ansetzen. Wenn man jetzt versucht, einen Prozessfehler, ich sag mal, in dieser analogen Welt zu reparieren, indem man eine Software anschafft, oder eine digitale Prozessmaschine, beleuchtet die eigentlich nur das Problem. Ja. Und es wird nichts effizienter, sondern es wird teurer am Ende. Und insofern ist die Haupthausaufgabe ist immer vor Digitalisierung Prozesse identifizieren.
Ich habe mal diesen Spruch gehört, wenn ich einen analogen Prozess digitalisiere, habe ich hinterher einen digitalen Prozess.
Also kann ich die aus 20 Jahren Live-Bearbeitung mitbringen, das ist so. Ne? Also sowohl selbst erlebt und selbst falsch gemacht, als auch in vielen Betrieben, mit denen wir selbstständig zusammengearbeitet haben und in der Beratung, das passiert. Und das im Endeffekt geht es ja darum, das sein zu lassen und das zu verbessern. Ne? Das macht ja niemand vorsätzlich. Also niemand hat das vor, das mutwillig falsch zu machen. Aber da sitzt die größte Stellschraube, die es zu nehmen gibt.
Individuelle Planung, handwerkliche Maßarbeit, so Nähe zum Kunden, das sind so die Kernkompetenzen und im Grunde ja auch die Identität des Handwerks. Das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite würde man jetzt vielleicht sehen, das sind so die digitalen Prozesse, das ist so ein bisschen alles vielleicht etwas weiter weg. Wie lassen sich diese beiden Pole sinnvoll miteinander verbinden? Du hattest vorhin auch schon gesagt, so das Wesen des Handwerks muss erhalten bleiben.
Also als allererstes muss man, glaube ich, von seinem Betrieb oder von dem Unternehmen, dem man zuarbeitet oder in dem man arbeitet, ein klares Bild haben, was ist eigentlich unser Kernprozess und womit erwirtschaften wir unser Geld. Und das ist in der Tischlerei nicht immer Möbel oder Fenster bauen, sondern ganz oft ist es das Gespräch. Das ist die Stelle, wo die Wertschöpfung passiert. Es gibt ein gutes Gespräch, eine gute Beratung, und dann sind die Kunden in dem Moment bereit, ihr ganzes Geld in diesen Betrieb auszuschütten. Wertschöpfung passiert. Und jetzt gilt ja die Hausaufgabe, nur dafür zu sorgen, dass von diesem Wert, der dann da ist, auf einmal maximal viel erhalten bleibt. Und da gibt es eine Schnittstelle zwischen quasi öffentlich sichtbarer Prozess, das ist das, was den Kunden alles interessiert, und dann gibt es was hinter der Bühne. So, und hinter der Bühne können die Dinge natürlich stark strukturiert und digital ablaufen, aber an diesem Frontend, wo wir als Kunde, ich wechsle mal kurz die Perspektive, ich bin nämlich ab und zu auch Kunde, wenn ich zu einem Handwerker gehe, will ich da einen Mensch treffen, mit dem will ich ein Gespräch führen und den will ich auch im Lebenszyklus des Produktes noch öfters treffen. Der soll vorbeikommen, das sind ja die Werte, die wir haben, wir sind die Ecke rum. Wir haben lokale Mitarbeiter und wir haben eine lebenslange Servicegarantie, ohne dass wir die aussprechen. Also ich glaube, dass das Wort Gewährleistung, ja, gibt's im Handwerk, aber die Beziehung auf der Kundenebene, die ist meistens in so einem Produkt für die Lebenszeit. Und den Wert gilt es zu erhalten. Da gibt es relativ wenig Chancen für digitale Produkte, das abzulösen. Oder andersrum, da sehe ich große Risiken, wenn man dieses Gespräch verkürzt. Wenn man identifiziert hat, dass das seine Kernkompetenz und sein Kernprozess ist. Es gibt wiederum andere Betriebe, die, ich sag mal, stark im B2B-Bereich arbeiten, wo dieses Gespräch gar nicht stattfindet, wo es aber vielleicht um Kleinserien geht. Da gibt es einen anderen Kundenprozess als den, den ich gerade benannt habe. Da kann eine digitale Produktion stark im Vordergrund stehen. Also insofern geht es darum, genau erstmal rauszufinden, an welcher Stelle wird der Wert geschöpft.
Ja, ich habe neulich irgendwo gelesen, ich glaube, das war im Bereich Versicherung, dass Leute Abneigung gegen, ich sag mal so, Chatbots haben, dass die lieber mit echten Menschen sprechen wollen. Wäre das so ein Beispiel, was in der Tischlerei möglicherweise auch nicht also ganz so passen könnte, weiß man nicht?
Nicht allmächtig. Es gibt natürlich, man muss wieder in die Kompetenzen schauen. Es gibt Betriebe, die können wahnsinnig gut produzieren. Ne, und das liegt einerseits an den Skills der Menschen und aber auch vielleicht am Maschinenpark. Und die haben oft ein Problem am Frontend. Also die können das, was sie machen, eigentlich keinem Kunden nahebringen. Und wenn da keine Kommunikationskompetenz ist, egal ob digitale Kommunikationskompetenz oder auch persönliche Sprachkompetenz, dann kann das ein unterstützendes Instrument sein, weil das den Betrieb um ein Werkzeug erweitert. Wenn aber ein Betrieb eine hohe Gesprächs-, Kommunikations- und auch Gestaltungskompetenz hat, dann bedroht man sein eigenes Geschäftsmodell. Also, ne, weil am Ende ist es so, dass die Kunden ja da meistens den Wert schätzen, dass die Leute in dieses Gespräch gehen, richtig als Mensch nachdenken. Und das heißt nicht, dass man vielleicht, ohne dass man es den Kunden sagt, im Backoffice trotzdem mal in der KI nachgucken kann. Aber das Frontend ist ein analoges Gespräch. Und das muss man, glaube ich, pro Betrieb sehr genau identifizieren, wo sitzt man Wert, und am Ende auch ganz klar die Frage danach, was will ich? Also es gibt ja keinen unausgesprochenen Zwang dazu, dass alle digitaler und schneller werden. Wenn wir mal in eine andere Branche gucken, nehmen uns mal die Schuster zum Beispiel, die packe ich da gerne aus. Wenn ich einen Schuh vom Schuster gemacht haben will, dann will ich da vorne jemanden nähen sehen. Und dann habe ich auch kein Problem, da 1.000 Euro für einen Schuh auszugeben. Das ist kein Problem, das technologisch vom Roboter machen zu lassen. Mein Bedürfnis, dafür Geld zu zahlen, halbiert sich aber dann. Also es gibt so eine Art Verbundenheit zu handwerklicher Lösung. Und insofern gibt es auch Betriebe, und die habe ich auch persönlich schon gesehen, in so einem habe ich meine Ausbildung sogar gemacht, da wird alles wahnsinnig analog gemacht. Sehr langsam, mit einer, wie soll man das sagen, mit einer hohen Leidenschaft. Und da ist das digitale Tool vielleicht das Marketing darüber, weil das schafft bei vielen Leuten, auch bei Kunden, eine Sehnsucht, so ein teilhaben zu wollen. Also ich weiß, dass wir früher in der Ausbildung Kunden hatten, die haben über ein Jahr auf ihre Küche gewartet, weil denen klar war, dass der Prozess so langsam ist. Das war denen aber klar. Das wurde denen gut kommuniziert, was auf die zukommt. Und die haben nachher die Geschichte ihres Möbels einfach weitergetragen. Und da gibt's nichts zu digitalisieren.
Gibt es denn trotzdem, ich sag mal, digitale Tools aus deiner Erfahrung heraus, jetzt auch in der Beratung und deiner eigenen Selbstständigkeit, auf die eigentlich heute kein Betrieb mehr verzichten kann beziehungsweise verzichten sollte?
Generell sollte kein Betrieb auf die digitale Unterstützung verzichten. Aber je nach Betriebsart, wie eben schon mal gesagt, sollte man stark Unterschiede machen. Also Betriebe, die vielleicht eine sehr gute Herstellungsweise haben, der man gut zugucken kann, also wirklich, ich sag mal, wo fast hinter einer Glasscheibe zugucken könnte, wie der Prozess gemacht wird, weil das einfach vielleicht so. Ich glaube, die brauchen hohe Kompetenz in Kommunikation, und zwar digitaler Kommunikation, weil da entstehen Bilder, bewegte Bilder, und die kann man wunderbar über soziale Medien transportieren, die kann man einer weiten Reichweite geben, und das wird diesem Betrieb zu einer großen Auftragslage verschaffen. Und auch das schafft für einen großen Wert, und wahrscheinlich haben die einen sehr identitätsstiftenden Arbeitsplatz. Da wird es wahrscheinlich eine hohe mentale Gesundheit geben, weil die Leute in ihrem Tempo wahnsinnig gute handwerkliche Produkte machen können. Und auf einem anderen Weg wird es Betriebe geben, die in dem Bereich kaum Probleme haben, Kommunikation, also wo die Aufträge reinkommen, die sich vielleicht an Ausschreibungen sehr erfolgreich beteiligen, die werden einen hart digitalen Produktionsprozess brauchen. Also ich glaube, dass die Menge an Werkzeugen, die man braucht, sich immer am Hauptkerngewerk orientiert. Und dass ein Betrieb wirklich die volle Bandbreite an allem braucht. Das sieht dann ja irgendwann aus wie das Minimi von einem industriellen Prozess. Das ist ja das, was die Industrie schon lange kann. Also wenn wir uns jetzt nicht die angucken, die Fehler gemacht haben, sondern die in den Branchen vorausgehen. Die haben durch digitalisierte Prozessketten. Die Frage ist, ob wir uns auf einen guten Pfad machen, wenn wir das in klein mit weniger Volumen nachmachen. Und da ist, ich sag mal, wenn man das als Einzelbetrieb macht, ein hohes Risiko, weil die Leistungsfähigkeit ist irgendwann begrenzt und da gibt es einen, der oben drüber das einfach schneller, besser durch den Prozess kann, auch mehr Wert schöpft, der das am Ende auch günstiger verkauft. Eine große Chance könnte aber darin bestehen, dass sich diese, ich sag mal, hochdigitalen Zellen, um da mitspielen zu können, vernetzen untereinander. Und da spielt auf einmal eine gleiche Prozesslogik in der gleichen Software, vielleicht Arbeit mit einem gleichen Maschinenstamm, eine hohe Rolle. Also wenn man sich überlegt, dass nicht mehr ein Betrieb nur über sich nachdenkt, sondern dass in der Region vielleicht drei ähnlich aufgestellte Betriebe, die alle nur ein bestimmtes Volumina können, sagen wir im Planspiel, die können alle für 1 Million einen Auftrag abwickeln. Ist die Frage, wenn man in so einen Dreierzusammenschluss aus denen vielleicht größere Aufträge reinkippt und die Arbeitsvorbereitung wird dann effizienter und auch das Produzieren hat weniger Nadelöhre, weil es einfach viel mehr Fläche und viel mehr Maschinen gibt, sind die vielleicht in ein viel höheres Maß effektiv dann und können größere Aufträge abwickeln. Und dann spielt es natürlich eine Chance, dass man hochdigital vernetzt ist. Aber das ist ja schon die Tür über den Betrieb hinaus. Also es ist ja nicht nur innerbetriebliche digitale Prozesse, sondern auch das Netzen von Prozessen mit Kollegen. Und das wird eine spannende Sache werden. Das ist noch sehr früh in den Kinderschuhen, aber da wird eine Riesenchance sitzen. Und ein Vorteil, den das Handwerk da haben wird von der Struktur her, diese Dezentralität, also viele kleine Standorte, das Gegenteil davon hat ja der Industrie den Rücken gebrochen. Also große, kostenintensive Standorte zu betreiben, die nur einen standardisierten Prozess konnten, das ist in den letzten Jahren einfach den Bach runtergegangen. Gute Industrien streben gerade nach Dezentralität. Das heißt also, die nähern sich gerade eigentlich der Struktur des Handwerks an. Und da können wir natürlich von der Gegenseite wahrscheinlich viel schneller antreten.
Jetzt genügt es ja nicht, digitale Werkzeuge zu haben, einfach nur um sie zu haben. Sie müssen auch sinnvoll angewendet werden und dazu gehören eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dazu bereit sind, die das können. In vielen Tischlereien sind die Teams sehr gemischt. Da gibt es dann auf der einen Seite die Technik-Nerds, die sich da gerne reinfuchsen, genauso wie aber auch so Digitalisierungsmuffel vielleicht. Wie nimmt man bei so einem Prozess alle aus dem Team gleichermaßen mit? Du hast ja viel auch Einblick in Betriebe. Wie gelingt das?
Ist am Ende ein langwieriger Prozess. Also der erste Schritt ist erstmal eine sehr transparente Kommunikation über alles im Betrieb. Also das klingt erstmal banal, aber alle müssen Bescheid wissen, wo alle zusammen an welchem Ziel alle arbeiten. Das ist in ganz vielen Betrieben nicht klar. Ganz viele Leute arbeiten an irgendeiner kleinen Prozessstelle, an einer kleinen Schraube, an einem bestimmten Detail. Das heißt, die wissen nicht, was ist das Gesamtziel. Und wenn man das einmal als Betrieb mit allen zusammen vereinbart hat, hilft das erstmal, dass alle zusammen wissen, warum tun wir das. Und da gehören am Endeffekt auch die Gespräche dazu, dass man natürlich die Existenz aller damit sichern möchte. Das muss erstmal allen bekannt sein, dass das in so einem kleinen Betrieb eine Aufgabe aller ist, zusammen daran zu arbeiten. Dann hat man natürlich, wie du eben besprochen hast, da über Langzeit entwickelte Strukturen. Also es gibt in jedem Betrieb Leute, die aus einer Zeit kommen, wo es noch kaum ein digitales Werkzeug gab. Und es gibt Leute, die neu reinstarten, für die ist das ein Alltagsthema. Und der erste Schritt ist erstmal zu identifizieren, wer ist wer und keine Vermutung zu haben. Und auch mit den Leuten darüber zu sprechen, wie sie sich sehen, ob sie sich von der Veränderung, wenn wir sagen, angeregt oder bedroht fühlen, das muss man als Unternehmen erstmal wissen, weil das ist am Ende einfach nicht klar, wenn man nur vermutet, ob das so ist. Und wenn die Gespräche gelaufen sind, kann man dann in dem Betrieb erstmal eine Strategie überhaupt festlegen, wie könnten wir das angehen. Weil für manche Leute, die noch, ich weiß gar nicht, ob das Muffel ist oder die einfach sagen, ich habe das zu lange in dem gleichen Schema gemacht, vielleicht hilft es auch, dass man die einfach aus dem Arbeitsleben in der Zeit noch die Tätigkeit so machen lässt, wie es geht. In dem Rahmen, auch in der Art und Weise und schafft dafür einen Raum. Und das ist oft in Betrieben so, dass es dann Raum für gibt. Sprich, bestimmte Aufträge, die man auf die analoge Art und Weise noch machen kann. Und für den Rest des Teams schafft man Projekte, die beginnen zu digitalisieren. Ich nenne das mal so grob. Aber im Endeffekt ist es wahnsinnig viel Kommunikation. Wir müssen eigentlich alle Karten auf den Tisch legen als erstes. Ansonsten gibt es da nichts zu tun.
auf der Ligna jetzt in Hannover im Mai konnte man an ganz vielen Stellen sehen, dass eben so Dinge wie Automatisierung und auch der Einsatz von Robotik mehr und mehr auf dem Vormarsch ist, im industriellen Bereich sowieso. Ist das eher ein Thema für die Industrie oder siehst du da auch, dass das in Handwerksbetrieben sich immer mehr durchsetzt? Und du hattest das gerade schon auch so angedeutet, wo bleibt dann die Abgrenzung zwischen Handwerk und Industrie? Da sind die Grenzen ja durchaus auch fließend.
Also am Ende ist es natürlich eine Unternehmensentscheidung, in welche Richtung man sich entwickeln will. Es gibt, glaube ich, Betriebe, die schon lange auf diesem Pferd sind. Die haben die Chance, gerade Wachstum zu erreichen, darüber, dass sie schnelle, ich will die gar nicht industrielle Prozesse, aber größere Projekte abwickeln. Dafür muss aber ja schon lang gewachsener Grundstock an digitaler Technologie, also egal, ob wir das CNC-Technik, Robotik nennen, das ist am Ende wurscht. Das muss alles schon da sein und das muss auch geübt sein. Dann kann man auf dem Pferd überhaupt wachsen. Einen anderen Part, das ist aber ein Teil, den will ich mir im Handwerk auch immer wieder gerne angucken. Wir haben eine hochdigitale Welt und damit einher gehen natürlich auch hohe psychologische Belastungen. Und ein hoher Wert des Handwerks, wenn es dann auch noch eine analoge Komponente hat, ist halt, dass es auch eine hohe sinnstiftende Tätigkeit hat. Und da wird, das ist jetzt eine total subjektive Einschätzung, aber meiner Meinung nach eine der Chancen der Zukunft des Handwerks sein, dass wir das behalten können, da sinnstiftende Tätigkeiten zu machen. Also es wird Leute geben, die die Dinge trotz aller digitalen Möglichkeiten auch gerne mit den Händen machen möchten. Und die Frage, die wir uns ja nur stellen müssen, ist, wie kriegen wir das so vermarktet, dass da auch dann im Endeffekt ein Wert draus entsteht. Also das heißt, das ist wiederum ein Thema der Kundenkommunikation, wie sehr wir die mitnehmen. Aber wir haben das in anderen Bereichen auch schon gesehen. Das zieht natürlich nicht durch eine ganze Branche, aber wenn wir uns zum Beispiel die Textilbranche vornehmen. Es sah so aus, als ob alles nach Asien zieht und trotzdem gab es eine Bewegung, die das wieder ins Inland geholt hat, hochqualitative Waren und auch dafür gibt es einen Markt. Das heißt, es gab immer eine Notwendigkeit für industrielle Prozesse. Ich will jetzt gar nicht werten, ob die jetzt nachhaltig gut oder schlecht sind, sondern nur es gab die. Es gab immer die großindustriellen Prozesse und es gab auch immer diese kleinen, die das vor Ort für einen wichtigen Wert die Fahne hochgehalten haben. Und ich glaube, dass da im Handwerk immer noch genug Potenzial ist. Nicht für alle, aber für einige bleibt die Tür offen. Und es wäre schade, wenn sich alle gemeinsam, einfach weil wir das zusammen entschieden haben, nur auf den Pfad der Digitalisierung machen und quasi alle dahin schielen, wie wir das so ähnlich wie Industrie machen können. Insofern geht es einen gewissen Teil garantiert auch darum, die Nischen zu behalten.
Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch, klar, künstliche Intelligenz. Und damit verbunden auch ja so ein bisschen was wie die Grundsatzfrage, ergänzen oder ersetzen KI-Systeme menschliche Fähigkeiten? Das ist ja immer wieder die Frage, die jetzt aufkommt. Wie würdest du das mit dem Blick aufs Tischlerhandwerk beurteilen?
Wahrscheinlich ist es kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Es gibt, glaube ich, Prozesse, die kennt jeder in seinem Alltag. Ich kenne von meinem, ich hasse Excel-Listen. Und wenn mir die jemand abnimmt, bin ich gar nicht undankbar darum, dass KI das möglichst schnell kann. Also es gibt Tasks, da sind wir, glaube ich, ganz froh drum, wenn der Mensch von denen befreit wird, weil die halten uns eigentlich davon ab, in unserem Alltag was Effizientes und was Schönes zu machen. Und da hoffe ich eigentlich, dass wir da möglichst schnell hinkommen, dass wir die Sachen voll automatisieren. Und es gibt Stellen, wo eine KI, selbst wenn die das kann, wo wir dir den Rahmen geben müssen über eine Haltung, dass wir das verhindern, dass sie das macht. So, ich glaube, wir können uns beruhigen, die KI wird noch nicht so schnell zusammen mit einem Roboter alles, was wir können, alleine machen. Das heißt, wir haben noch einen gewissen Rahmen, wo wir einfach selbst wirksam entscheiden, wie viel die kann. Das ist, glaube ich, eine Frage unabhängig von der technologischen Entwicklung. Ich glaube, wir müssen uns das rausnehmen, die nur an den Stellen zu benutzen, wo sie uns entweder was Lästiges abnimmt oder wo sie uns vielleicht eine Tür aufmacht, die wir ohne sie nicht könnten. Wichtig ist aber, wir müssen darüber reden und uns darüber unterhalten, wo das sitzt und das nicht einfach passieren lassen.
Also, dass die KI zukünftig die Möbel entwirft, die Sorge ist eher gering.
Also grundsätzlich, die kann das ja. Also es muss jeder für sich bewerten, ob die das gut oder schlecht macht. Es gibt ja einen gewissen, ich sag mal aus Kundenperspektive, es gibt einen Kreis, die sind da happy mit, weil die KI was macht, die hat denen eigentlich den Task abgenommen, dass sie früher 3 Stunden Pinterest angeguckt haben. Das ist jetzt vorbei, weil sie ein bisschen in ihre KI reinquatschen und die KI schmeißt das Bild aus, nachdem sie vorher 3 Stunden gesucht haben. Das ist ja ein Benefit auf deren Seite.
Ob das dann wirklich so umsetzbar ist, ist dann nochmal eine andere Frage, ne?
Genau, so. Und da muss man dann wieder, wenn wir jetzt dieses, das war jetzt die Kundenperspektive, für die guter Task, hat was beschleunigt. Und wenn wir da jetzt wieder auf die produzierende Betriebsseite schauen, das muss ich im Endeffekt anschauen, ob das wirklich irgendeinen Prozess beschleunigt. Es ist ja so, dass dieses schnell generierte Bild, das schafft natürlich erstmal eine Illusion. Das ist ein Bild im Kopf. dahinter, wie du eben richtig gesagt hast, da ist noch keine Konstruktion, noch keine Machbarkeitsstudie und gar nichts. Sonst muss man halt beginnen zu bewerten, ob dieses Problem durch das schnelle Bild, was ja in unserem Kopf gut verarbeitet ist, eher für mehr interne Probleme sorgt oder ob das ein Problem löst. So, da muss man sich einfach entscheiden. Also arbeitet man an diesem Prompt immer weiter, der sicherstellt, dass das Bild produzierbar ist. Mhm. Man verliert aber seine Wahrnehmung in der Gestaltungskompetenz, weil das macht ja ganz klar eine Technologie. Oder geht man sich auf den Weg, dass man das ja im analogen Raum mit seinen Fähigkeiten löst. Das ist also, glaube ich, keine Entscheidung, die einfach passiert, sondern die muss man mit einer Haltung treffen.
Du hattest das gerade angesprochen, Stichwort Gestaltungskompetenz, das ist auch so ein wesentliches Merkmal des Tischlerhandwerks und eben auch ein wichtiger Punkt in der Ausbildung. Mit deiner jahrelangen Erfahrung als Dozent auch an der Akademie für Handwerksdesign, welchen Einfluss haben eben digitale Tools und auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auf die Vermittlung von eben gestalterischen Fähigkeiten? Wo liegen da die Chancen und wo vielleicht auch die Risiken?
Also ich würde einmal noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar diese gestalterische Kompetenz. Die ist im Tischlerhandwerk natürlich immer sehr nur darauf beschränkt, dass das Produkt, was am Ende rauskommt, gestaltet wird. Gestaltung oder designerisch Denken, also in Neudeutsch Design Thinking, das ist am Ende eine Kompetenz. Die ist erstmal von einem Produkt befreit. Das beschreibt ja nur eine Art und Weise, wie man sich sehr komplexe Dinge aneignet. Und die ist im Bereich der Digitalisierung eigentlich eine Pflichtfähigkeit, weil man kann sich kein digitales Werkzeug oder ein Tool erarbeiten, wenn man nicht in der Lage ist, komplexe Dinge denken zu können. Das heißt also, dass die Rolle der Gestaltung wird eine ganz neue im Bereich der Digitalisierung. Vor 20 Jahren haben wir bestimmt noch darüber gesprochen, dass die Kompetenz ist, schöne Dinge denken zu können. Ich würde das in dem Bereich auch schon seit langer Zeit darum erweitern, dass es natürlich auch eine Kompetenz ist, sein Betrieb gestalterisch nach außen, also wenn wir über die Logogestaltung, über die Art und Weise, wie ein Betrieb nach außen kommuniziert, da gehören Shirts, Beklebungen von Fahrzeugen, die Instagram-Strategie dazu. Auch das ist eine Gestaltungskompetenz und die muss im Betrieb grundsätzlich als Verständnis verankert sein. Weil wer da nicht gut kommuniziert und da auch keine Wertschöpfung drin sieht, wir wissen alle, wie die aussehen, diese Werkstätten im Hinterhof, an dem Hinterhof, an dem Hinterhof. Die finden wir als Kunde nicht und die wollen wir als Kunde auch wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil wir natürlich in den sozialen Medien besten will. Also da eine Kompetenz noch. Und wie gesagt, dieses Denkvermögen, strategisch denken zu können, macht überhaupt erst die Tür auf, mit digitalen Werkzeugen umgehen zu können. Also insofern sehe ich Gestaltungskompetenz nicht aufs Produkt bezogen als eine der Kernfähigkeiten, die es zu entwickeln gibt, damit man überhaupt digitale Tools benutzen kann.
Okay, also im Grunde sind wir da, wo du am Anfang gestartet hast, eben diese Prozesse im Betrieb zu überblicken und da gestaltend einzugreifen.
Ja, sozusagen. Und wir sind ja gerade dabei, also wir wollen ja im wahrsten Sinne des Wortes Dinge neu machen. Also Sachen, die noch nie da waren, einen neuen Prozess, eine neue Art und Weise und auch eine neue Technologie einsetzen. Das ist die Kernkompetenz eines Designers. Das ist das, was sie im täglichen Brot machen. Die Aufgabe eines Designers ist, Dinge, die noch nicht da waren, neu zu denken. Und das kann ein Produkt meinen, schönes Auto, schönes Möbel. Das kann aber auch ganz klar ein Prozess meinen. Einen neuen Prozess zu denken, ist eine hochkreative Tätigkeit und die besteht aus einer hochkomplexen Situation. Und die Kompetenz, die man dafür braucht, die ist designerisches Denken. Also insofern ist das wahnsinnig wichtig, dass wir diese Art und Weise vom Produkt befreien und auch dazu kriegen, dass das eine Kompetenz ist, die wir entwickeln müssen. Und die ist in den Betrieben, die gut digitale Werkzeuge nutzen, gibt es diese Kompetenz immer. Egal, ob die beim Inhaber ist oder im Team, das ist ein Merkmal, was die alle eint. Und das ist kein Zufall. Also vielleicht auch da noch mit Studien. Es gibt große Studien von McKinsey, die Design weltweit für alle industriellen, aber auch wertschöpfenden Prozesse als eine der Kernkompetenzen der Zukunft sehen. Also das ist also keine Idee aus einer kleinen Blase, sondern die Weltwirtschaft sieht das genauso.
Und eben diese Kompetenz, wie gerade schon auch gesagt, in der Ausbildung mit zu vermitteln, ist dann eine der wichtigsten Punkte eigentlich.
100%. Und wir haben im Tischlerhandwerk das Schöne los, dass wir auch diese Methode an Produkten lernen können. Das ist ja viel abstrakter, wenn man die an Prozessen lernen müsste. Das heißt, die Kompetenz kann man in dieser Ausbildung, egal ob jetzt in dem Ausbildungskontext, in der Berufsschule, in der ÜLU oder in dem Rahmen im Betrieb, man kann das am Produkt lernen. Das ist eigentlich die einfachste Art und Weise, ein Ding zu gestalten. Und dann ist ja die Transferhausaufgabe, die müssen wir noch machen, diesen Denkprozess zu isolieren vom Produkt, dass man so dann vielleicht auch einen Prozess lösen kann. Und das ist das Schöne am Tischlerhandwerk. Wir haben diese Grundkompetenz, die steckt eigentlich in der DNA drin. Wir müssen jetzt nur auf andere Dinge, die wir jetzt als Zukunft als Hausaufgabe haben, nutzen.
Das schlägt einen ganz schönen Bogen im Grunde zum Anfang. Zum Schluss würde ich aber gerne nochmal dich fragen, welches sind denn die größten Fehler, die Betriebe in Sachen Digitalisierung machen können?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, der Hauptfehler einfach aus meinem persönlichen Rückblick war, zu schnell Dinge zu digitalisieren, ohne die Frage gestellt zu haben, was bringt uns das? Also das, was in Aussicht stehen muss, muss irgendeine Form der Effizienz sein. Also mehr Umsatz, mit Rentabilität auch mehr Gewinn oder mehr Zeit, was Geld immer gleichzusetzen ist. Und die ganz einfache Leitfrage, die ist oft nicht beantwortet worden. Und das liegt oft an Faszination von Technologie. Es gibt viele Handwerker, die sich für Technik interessieren. Und da sind, glaube ich, die ein oder anderen Anschaffungen getätigt worden, die nie wirtschaftlich intelligent waren im Sinne des Unternehmens. Da haben vielleicht viele Leute Spaß im Unternehmen, aber der hat nicht dazu beigetragen, dass es für mich als Kunde günstiger geworden ist. Und da sehe ich eigentlich die größten Risiken, dass man zu schnell Dinge einzieht. Und wenn man das auf eine Software-Ebene holt, also ich kenne viele Betriebe, die vielleicht sogar notgetrieben, aber auch manchmal aus irgendeiner Lust raus eine Software eingeführt haben und haben sich eigentlich das größte Problem ihres Alltags selber ins Haus geholt. Und was gefehlt hat, ist vorher eine Strategie zu entwickeln. Warum setzen wir das ein? In welchen Bereichen brauchen wir das? Was schließen wir alles per Schnittstelle an? Was brauchen wir nicht anzuschließen, weil es keine Effizienzen hebt? Und dann mit so einer Strategie kann man, glaube ich, ganz gut entscheiden, welche dieser hunderten Softwares und der Produktionsmaschinen sich dann wirklich für einen selber eignen. Und also ich sag mal, einen Betrieb gerade, der sich nicht dafür interessiert hat. Ich nenne jetzt keinen Verweigerer. Das muss man, also ich halte jemanden, der sich der Möglichkeit, besser zu arbeiten, verweigert, das halte ich für hoch fahrlässig. Also das ist wirklich eine rückschrittige Haltung. Aber es gibt ja Leute, die einfach erstmal noch skeptisch zugucken. Das halte ich erstmal für gar kein Problem, wenn die noch in der Lage sind, jetzt gut zu wirtschaften. Spannend wird halt, mit denen jetzt eine Perspektive zu entwickeln. Wie kannst du dein Unternehmen zukunftsfähig machen? Und die Zukunftsfähigkeit, die wird natürlich an digitalen Werkzeugen. Und ich würde digitale Werkzeuge mal so übersetzen, das Erheben von Daten muss möglich sein. Mhm. Also wenn wir Dinge analog machen, haben wir über nichts Daten und grundsätzlich Prozesse lassen sich heute auch am einfachsten in Daten erheben. Das heißt, die Zukunftsfähigkeit wird davon abhängig sein, dass man sich dafür interessiert, in Zukunft mehr Daten zu produzieren. Und da kann man, glaube ich, aber immer noch Unternehmen, Stand heute, die herzlich analog sind, hinbringen, wenn die natürlich eine Offenheit dafür haben. Insofern sehe ich dieses, sagen wir mal, skeptisch bleiben nicht als einen der größten Fehler, sondern wirtschaftliche Existenzen sind aus einer total subjektiven Erfahrung mehr gescheitert, wenn zu forsch digitalisiert wurde.
Dieses, was du gerade gesagt hast mit den Daten, ist ja dann auch ein Punkt, wo du vorhin gesagt hast, dass die Vernetzung zwischen den einzelnen Betrieben dann vereinfacht oder überhaupt erst ermöglicht wird.
Auf jeden Fall. Also ich steige jetzt mit dem Helikopter auf eine etwas höhere Betrachtungsperspektive. Wir waren jetzt sehr in dem, was bedeutet das für den einzelnen Betrieb. Wir steigen mal auf die Ebene, was bedeutet das für eine ganze Branche, vielleicht sogar bundesweit. Für die ganze Branche geht es ja gerade um die Wurst. Also es gibt in den nächsten Jahren wahnsinnig viel weniger Leute. Da können wir auch nichts mehr dran tun. Da kommt keiner mehr. Das können wir einfach beenden. Dann gehen gerade Betriebe reihenweise zu, was auch immer die Gründe sind, brauchen wir nicht drüber zu spekulieren, aber wir werden weniger haben. Gleichzeitig gibt es demnächst Fördergelder für im weitesten Sinne Bauen in Höhen, die wir noch nie erlebt haben. So, wer soll das am Ende machen? Natürlich gehört da auch die Bautischlerei und der Innenausbau dazu. Wir müssen uns also nicht aus der Einzelperspektive, sondern aus der Branchenperspektive überlegen, wer macht das? Wenn diese Auftragsmengen, die wir ja vorher schon kaum bewältigt bekommen haben, das sagen jetzt eins natürlich nicht, weil einige, die haben Kunden oft nicht gut erreicht. Und es gibt andere, die sind ja in den Zeiten von Aufträgen immer noch überschwemmt worden. Das heißt, das ist ja nur ein Kommunikationsproblem. Aber für die gesamte Branche wird es existenziell wichtig sein, wenn diese großen Mengen an To-Dos kommen, dass wir die erledigen. Weil wenn wir die im Inland mit unserer Binnenwirtschaft nicht erledigt bekommen, wird die wer anders machen. Und die Chance, die kriegen wir nur gegriffen, wenn wir auch diese kleinsten Zellen, also kleine Betriebe, über Daten vernetzen. Weil das ist jetzt ganz böse fürs Handwerk. In diesem Kleinen darf natürlich jeder behaupten, ich mache hier was ganz Individuelles. Ich habe eigene Entwürfe und wir haben auch einen eigenen Prozess. Wenn ich aber über eine komplette Region mit dem Helikopter aufsteige, macht jeder Tischler das Gleiche. Der eine baut Fenster und das machen die alle in etwa gleich. Es liegt nur an der Flughöhe. Also je nachdem, wie weit ich aufsteige, machen die alles Gleiche. Das heißt, es gibt einen kleinsten gemeinsamen Nenner, den alle gleich machen. Und da müssen wir in Zukunft aufhören, dass den Leute aus ihrer Bildung raus neu erfinden müssen. Also wir können uns nicht mehr leisten, dass Gründer bei Null anfangen. Vielleicht ist ein kluger, funktionierender Prozess demnächst was, was man bei einer Gründung kauft vom Kollegen. Vielleicht kauft man sich auch in einen Kollegenbetrieb ein, aber nur über eine Schnittstelle. Und man lernt dessen Herstellungsprozess und man hilft im Endeffekt, dessen Aufträge, die er am Nadelöhr hat, zu erweitern. Das alles, was ich aber gerade beschreibe, ist datengetrieben. Das ist kein, wir können uns persönlich riechen. Also insofern muss es eine Plattform geben, sich zu vernetzen. Und wie groß die wird, gefühlt keine Ahnung. Also es wäre natürlich schön, wenn das ganze Verbände wären. Ich glaube, dass das zu große inhomogene Gruppen sind. Es werden vielleicht kleinere Zellen sein. Aber die Zukunft wird sein, dass wir die vernetzen, damit wir zusammen produzieren können. Weil in anderen Branchen ist das schon längst passiert. Da kommt auf einmal ein größeres Unternehmen, was diesen Prozess kann. Und das kann dieses Netzwerk und das kann die Daten für alle aufbereiten. Dann macht er das für alle mit. Hm. Also es ist nur die Chance, sich zu vernetzen.
Marc, vielen Dank für diese spannende Erkundungstour durch den Digitalisierungsdschungel. Zum Schluss jetzt auch durchaus nochmal mit einem hoffnungsfrohen Blick, wohin uns das führen kann. Ich hoffe, dass alle, die uns durch das Dickicht gefolgt sind, ein bisschen was für ihren Arbeitsalltag und auch ihr digitales Mindset mitnehmen konnten und auch so ein bisschen für sich die Frage beantworten, wie viel Digitalisierung brauche ich denn im Betrieb und in meinen Prozessen? Die Technologie schreitet mit großen Schritten voran und sowohl für dich als auch für uns als Verband geht es darum, die Betriebe auf diesem Weg möglichst gut zu begleiten und zu unterstützen. Dabei dir weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall.
Ja, danke dir für das Gespräch. Ansonsten auch immer die herzliche Einladung und auch, glaube ich, den Appell an alle. Ich glaube, wir müssen in Zukunft in Kommunikation bleiben. Wir müssen öfter über die Dinge sprechen. Weil jeder geht im Endeffekt in seinen Alltag und arbeitet an der Sache, aber da kriegen wir diese größeren Probleme nicht gelöst. Das heißt also, wir müssen wahrscheinlich öfters, vielleicht sogar auch herzlich analog über die Dinge sprechen, um Lösungen zu bauen. Weil also aus meiner Warte gibt's da draußen nur Chancen. Ich sehe relativ wenige Bedrohungen und die gilt's zu greifen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn es mehr Gesprächsformate gibt und verschiedene Kreise, gerne auch kontrovers, aber wir müssen über die Sachen sprechen, um die zu lösen.
Und auch wir werden auf jeden Fall im Gespräch bleiben. Definitiv. Ja, vielen Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Für Fragen, Anregungen und Themenvorschläge für zukünftige Folgen gibt es wie immer unsere E-Mail-Adresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und jetzt noch die schlechte Nachricht. Das war die letzte Folge der Lauschwerkstatt vor der Sommerpause. Die gute Nachricht, Anfang September sind wir wieder mit einer frischen Folge am Start. Daher wünschen wir schöne Sommermonate, schöne Ferien und bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.